Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastorde.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 27. März 2025, gleich dem 7. Ferbardin 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich den Nowruz-Feiertagen. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Systematische Korruption in den USA. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich den Nowruz-Feiertagen. Bleiben Sie dran!
Alle Jahre wieder und auch dieses Jahr. Das alte Jahr verabschiedet sich, das neue kündigt sich an. So ist es überall, auch in Iran. Und wie Sie inzwischen wohl alle wissen, das neue Jahr in Iran beginnt nicht mit dem 1. Januar, sondern mit dem 21. März.
Der Jahreswechsel in Iran ist begleitet mit einer Reihe Sitten und Gebräuchen, den ältesten und schönsten nationalen Bräuchen überhaupt. Das neue Jahr in Iran, das neue Jahr des in Iran üblichen Sonnenkalenders ist, wird eingeleitet mit einem Fest.
Einem Fest, das am ersten Tag des Monats Farvardin, also des ersten Monats im Sonnenkalender, beginnt und bis einschließlich dem 13. Farvardin andauert. Das heißt, der eigentliche Festtag ist der erste Farvardin, dem dann eine, na sagen wir, festlich und heiter gestimmte Neujahrszeit folgt, bis zum 13. Farvardin. Und da das iranische neue Jahr beginnt, wenn die Kälte des Winters nahezu gewichen ist und der Frühling kräftig ins Land einmarschiert, wenn die Knospen an Baum und Strauch aufbrechen und in allernächster Zeit blühen und grünen ist, weit und breit, nun, da ist es nicht verwunderlich, dass Neujahrsfest und Neujahrszeit in diesem schönen Land ganz besonders herzerquickend sind. Allen Ernstes, der Frühlingsbeginn, das Wiedererwachen in der Natur ruft in uns das Gefühl hervor, selbst zu erwachen, neu zu beginnen, so quasi in ein neues Leben einzusteigen, auch wenn es das Gleiche und ein möglicherweise schon ziemlich Bejahrtes ist.
Frühlingsbeginn, Erwachen um uns herum und in uns und dazu das neue Jahr. Ja, und das bricht in wenigen Tagen, wie gesagt, am 21. März hierzulande an. Und dieses alte nationale Neujahrsfest, das damit verknüpft ist, gehört zu den althistorischen menschheitsgeschichtlichen Themen, mit denen sich nicht nur iranische Historiker und Volkskundler befassen und befassen, sondern auch Altertumsforscher und Orientalisten in aller Welt. Und sie alle äußern und äußerten ihre Ansichten und Thesen dazu, wie und wann entstand es, was war die Ursache, welche Vorstellungen brachten es hervor, was waren die Hintergründe und Ähnliches. Und die Studien und Nachforschungen, die diesbezüglich unternommen wurden, sind so umfassend, so vielgestaltig und umfangreich, dass allein ein stichwortartiger Bericht über die mannigfaltigen Forschungsergebnisse und unterschiedlichen Auffassungen Bände füllen würden.
Seit alters her gehen Neujahrsfest und Neujahrszeit mit einer Reihe Sitten und Bräuchen einher. Doch ebenso wie auch andere Sitten und Gebräuche im Laufe der Zeit Wandlungen erfahren, war auch das iranische Neujahrsfest im Laufe der Epochen gewissen Veränderungen unterworfen. Was jedoch feststeht, ist, dass es seit altgeschichtlicher Zeit in Iran begangen wird, ja, und dass die altiranischen Neujahrsbräuche nach und nach, als sich die Iraner dem Islam zuwandten, vom islamischen Glaubens- und Kulturgut beeinflusst wurden. Der islamische und koranische Einfluss auf sie ist auch heute noch deutlich wahrnehmbar. Dass sich Neujahrsfest und Neujahrsbrauch so lange erhalten konnten und wohl auch weiterhin sein werden, ist wohl auf eben dieses ihr enges Miteinander mit der islamischen Kultur zurückzuführen.
Da viel von Ihnen an den heutigen Neujahrsbräuchen interessiert sind, wollen wir auf die, die einst im altgeschichtlichen Iran üblich waren, verzichten, um Zeit genug zu haben, Sie über die, die in unserer Zeit gang und gäbe sind, informieren zu können.
Zunächst möchten wir noch einmal daran erinnern, dass es in Iran viele unterschiedliche Volksgruppen gibt, beispielsweise Perser, Kurden, Loren, Türken, Belutschen, Turkmenen und Araber. Und sie alle haben ihre eigenen Sitten und Gepflogenheiten, denen sie nach wie vor treu sind und an denen sie hängen. Dennoch aber gibt es so etliches im iranischen Brauchtum, das von allen, wo immer sie auch leben mögen, in der iranischen Hochebene, in den Niederungen, an den Meeresküsten oder in der Kavir, gehegt und gepflegt wird. Und das sind jene allen gemeinsamen Bräuche, die sie wie Bindeglieder einer Kette miteinander verbinden. Mit anderen Worten, verbindende Gemeinsamkeiten. Schon seit Jahrtausenden. Zu diesen Bräuchen gehört das Neujahrsfest, das sie alle in allen Landesteilen, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedlichen Religionen angehören und unterschiedliche Lebensweisen haben, feiern, und zwar ausführlich. Und wenn es dabei auch kleine regionale Unterschiede gibt, so sind sich die Neujahrsbräuche in den verschiedenen Landesteilen und Provinzen doch ziemlich ähnlich.
Was sind das aber nun für Bräuche und Gepflogenheiten? Nun, zunächst einmal gibt es so allerlei Vorbereitungen, die vor dem Jahreswechsel getroffen werden. Überall im Lande. Es geht schon ab Beginn des letzten Monats im alten Jahr los, also ab Anfang Esfand. Da wird nämlich eingekauft, alles was man zum Beginn des neuen Jahres braucht. Süßigkeiten, Nüsse, Knabberkerne und vieles andere mehr. Vor allen Dingen auch neue Kleidung und Dinge im Haushalt, die gebraucht werden. Denn ins neue Jahr möchte man nach Möglichkeit und Geldbeutel mit neuen, heilen, nicht verbrauchten und nicht verschließenden Dingen hineingehen. Das ist eine alte Sitte, die sich bis zum heutigen Tag erhalten hat. Allerdings gibt es nirgendwo in Iran so eine Art Neujahrsfestkleidung. Nein, das nicht, wohl aber eben neue gute Kleidung, die dann weitergetragen wird, solange sie heil und tragbar ist. Nebenbei, es gibt sogar in einigen Regionen Irans Sprichwörter, die das Neueinkleiden zum neuen Jahr betonen.
Jedenfalls, in dieser Vor-Neujahrszeit sind Basare und Geschäftsviertel stark besucht, sehr stark sogar, denn alles ist auf den Beinen. Und die Geschäftsleute, nun für sie ist diese Zeit im Jahr sozusagen die hohe Zeit, denn nun haben sie Hochkonjunktur. Nie ist ihr Umsatz so hoch wie gerade jetzt in diesen Wochen des letzten Monats im Jahr. Und auch Sie, in welcher Branche Sie auch sind, Sie alle bringen Ihre Läden und Stände in Schuss, wienern und polieren, dekorieren Sie neujahrsmäßig und bringen Ihre bunten Lichterketten vor und in Ihren Schaufenstern an. Ähnlich wie in der Adventszeit in der europäischen Welt, da es in den Geschäftsvierteln nur so glitzert und funkelt. Und hier ist es in der Vor-Neujahrszeit natürlich auch zu anderen festlichen Anlässen nicht anders. Ja, und es wird sauber gemacht, groß reine machen in Haus, Hof und Garten, hier bezeichnet als Honetakoni. Alles wird auf Hochglanz gebracht und ausgebessert, was auszubessern ist oder aber eben erneuert. Anzumerken ist, dass dies nicht nur ein nationaler Brauch ist, sondern abgesehen davon einem islamischen Gebot entspricht. Auf Reinlichkeit und Ordnung wird im Islam ganz besonderer Wert gelegt. Und wie Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam erklärte, ist Reinlichkeit ein Zeichen für Glauben. Das heißt, kein wirklich Gläubiger, der nicht auf Sauberkeit, Hygiene und Reinheit achtete. Man beginnt mit dem Hausputz auch nicht in den letzten ein, zwei Tagen, sondern schon einige Zeit vorher, damit man zum Fest wirklich alles geschafft und sauber hat.
Anzumerken ist, dass in den letzten Jahren, das heißt nach dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran, auch die Stadtverwaltungen ein Großreinmachen in Straßen, Basaren, auf Plätzen in Parks und sonstigen öffentlichen Einrichtungen veranstalten. Oftmals unter freiwilliger Mithilfe der Bürger. Ganz besonders die Jugendlichen haben Spaß an der Sache und machen mit.
Was in recht vielen Haushalten, insbesondere in einigen Gegenden, Sitten ist, ist das Plätzchenbacken zum Fest. Dies trifft vor allen Dingen die Bewohner von Raswin, Yazd, Eswan und auch Kerman zu. Allerdings, auch in den anderen Städten und Ortschaften gibt es viele Mütter und Frauen, die eifrig und gern diese süße Aufgabe, die sie sich selbst auferlegen, wahrnehmen. Ansonsten aber werden Süßigkeiten eingekauft, in guten Konditoreien. Und da diese in der Neujahrszeit und auch schon zuvor Hochbetrieb haben, werden oftmals schon einen Monat vor dem Fest Bestellungen entgegengenommen. Zum Fest braucht man nämlich Süßigkeiten, Knabberkerne und Obst, noch und nöcher, denn Neujahrsbesucher kommen, und zwar zahlreich. Und sie alle werden bewirtet, und zwar gut und reichlich. Auch das ist guter Brauch in Iran.
Apropos Yazd, das Neujahrsgebäck dieser Stadt ist weit bekannt und beliebt und wird in alle Landesteile verschickt. Hergestellt wird das in großen Süßigkeiten produzierenden Bäckereien, die eigentlich den Charakter regelrechter Fabrikbetriebe haben. Zu den Süßigkeiten, die in der Neujahrszeit aktuell sind und vor allen Dingen in Yazd gang und gäbe, gehörten das köstliche Rotab und Borlavo-Gebäck und auch das besonders bei Kindern beliebte Peshmerg.
Und da wir gerade bei Yazd sind, auch dies noch schnell. Brauch ist dort das Panjechini, das heißt, 5 Tage vor dem Fest schmücken die Geschäftsleute ihre Läden zum Fest. Und zwar ganz toll. Mit Lichterketten, viel glänzendem und natürlich tollen Angeboten in schön dekorierten Vitrinen. Zu erwähnen ist, dass es in diesen alten Panjechini-Brauch auch in Arano und Bitgol gibt und ebenfalls in Esfahan.
Die Bauern in den Gegenden am Rande der Kavir, das heißt in Zentraliran, halten diese letzten 5 Tage vor dem Jahreswechsel ebenfalls hoch in Ehren. Sie bereiten sich innerlich auf das neue Jahr vor, das ihnen mit dem Erwachen in der Natur einen Neubeginn in der Land- und Feldwirtschaft verheißt. Aktivität, Arbeit, Elan, Frucht und Ernte.
Und auch hier in der KW bzw. in ihren Randgebieten ist das Großreinemachen vor dem Fest Usus, nicht wegzudenken. Eine ernsthafte, doch zugleich auch frohstimmende Angelegenheit, die in der Regel mit allem Elan wahrgenommen wird, ist sie doch sozusagen der Auftakt zum neuen Jahr, in dem hoffentlich alles besser wird. Und zum Schluss noch dies. In diesen Tagen gehen die Kinder hinaus in die Wiesen, suchen die ersten Frühlingsblumen, die sie aus dem Erdreich hervorgewagt haben. Vor allen Dingen die violetten Sambuse.
Sowohl um damit die Vasen zu Hause zu füllen, als auch um nach altem Brauch mit den Sambuse-Blüten die obligatorischen gekochten Eier zum Fest zu färben.
Ja, und auch dies noch ganz kurz. Vor dem Fest wird von den Leuten der Kavir ein ganz spezielles, salzloses Neujahrsbrot gebacken, das, wie sie sagen, segensreiches Brot ist und zu ihrem Haftsinn gehört. Was ein Haftsinn ist, sagen wir Ihnen ebenfalls in Bälde, da wir uns nun für heute von Ihnen verabschieden müssen. Also dann, auf Wiederhören.
Machen Sie's gut.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Rossem Afshar mit dem Titel Khake Vatan.
چه سرمایه که رفته بر سر تو، چه دلوایی که شد خاکستر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو، چراغی بر مسیر گردبادم، اجواهی تشنه باران و بادم، به روی خاک می روید تبادم، به پشت سنگ می جوشد نشادم، چه خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردای آسمانی سهم من شد، دلم پیداست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد، دلم پیداست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Im Koran stehen Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen können, über große Fehler und Irrtümer, die Menschen und Völker gemacht haben. Der Mensch ist aufgerufen, darüber nachzudenken. Der Koran berichtet zum Beispiel über Ibrahim und seinen Glauben an den einen Gott. Einer rief Ibrahim zu: Beeil dich, das Jahresfest wird bald beginnen. Wir müssen alle aus der Stadt ziehen und ein großes Fest feiern. Aber Ibrahim erwiderte: Ich bin krank und kann nicht mitkommen. Was sagst du da, Ibrahim? Es ist das größte Fest im Jahr, keiner bleibt in der Stadt. Es tut mir leid, ich bleibe. Gut, dann bist du selber schuld, wenn du nicht mitfeiern willst. Ibrahim vergewisserte sich, dass keiner mehr in der Stadt war. Bedächtigt betrat er den Götzentempel. Es gab dort sehr viele große und kleine Götzen. Die Menschen hatten Essen vor sie hingestellt. Ibrahim wandte sich an die Götzen und sagte belustigt: »Warum esst ihr denn nichts? Warum sprecht ihr denn kein Wort?« Und dann murmelte er bei sich: »Wie können auch Statuen, die Menschen zurechtgeschliffen haben, sprechen?« Ibrahim fand es unerträglich, dass seine Zeitgenossen so wenig nachdachten. Er musste diese Götzen vernichten. Er nahm sein Beil und begann, einen nach den anderen zu zerschlagen. Schließlich legte er das Beil dem größten Götzen auf den Nacken und ging nach Hause. Die Babyloner kehrten fröhlich von ihrem Fest zurück. Sie suchten das Götzenhaus auf, um ihre Götzen zu preisen. Aber dann schallten auf einmal entsetzte Schreie durch die Stadt. Welch ein Unheil, welch ein Unheil! Die Götzen sind alle zerbrochen. Wer hat unsere Götzen auf diese Weise geschmäht? Wo ist dieser Frevler? Und dann rief einer, das war bestimmt Ibrahim. Er verachtete unsere Götter. Er sagt, sie sind leblos und verdienen es nicht, angebetet zu werden. Nur Ibrahim ist in der Stadt geblieben und sonst keiner. Die Leute durchströberten die Stadt nach Ibrahim.
Menge hatte Ibrahim gefunden. Einer fragte ihn, warst du es, der auf diese Weise unsere Götter beleidigt hat? Ibrahim sagte nur, vielleicht war es der große Götze, der die anderen Götzen zerschlagen hat. Fragt ihn doch. Alle blickten sich gegenseitig stumm an. Bei sich dachten sie, war es nicht frevelerisch, was wir bis jetzt getan hatten? Dann sagten sie kein Laut zu Ibrahim, du weißt doch, dass die Götzen nicht sprechen. Und Ibrahim ließ nicht locker. Betet ihr statt den einzigen Gott Dinge an, die keinerlei Nutzen oder Schaden für euch haben? Wehe euch und wem, was ihr anstelle von Gott anbetet. Warum denkt ihr denn nicht nach? Namrud, der König von Babel, war außer sich vor Wut. Er ging auf und ab, schimpfte und rief, wer ist dieser Ibrahim? Wie konnte er es wagen, von meinem Gott zu sprechen? Holt ihn sofort her. Sie holten Ibrahim und Namrud fragte ihn, was hast du bloß für Unheil angerichtet? Wer ist denn der eine Gott, von dem du redest, überhaupt? Kennst du außer mir noch einen anderen Gott? Ibrahim erwiderte, mein Gott ist der, der lebendig macht und sterben lässt. Nur mein Gott gibt und nimmt das Leben. Namrud lachte schallend und sagte dann grimmig, das ist doch nichts Besonderes. Ich mache auch lebendig und lasse auch sterben. Er befahl, zwei Gefangene zu bringen und gab Anweisung, töte den einen und lass den anderen frei. Darauf meinte er zu Ibrahim, siehst du, Ibrahim, so einfach ist das. Ibrahim aber erwiderte, aber mein Gott ist ein mächtiger Schöpfer. Auf seinen Befehl geht die Sonne im Osten auf, lass du sie nun im Westen aufgehen. Namrud wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Er gab Anweisung, man sollte Ibrahim aus dem Palast verscheuchen. Ibrahim verließ mit seiner Ehefrau die Stadt Babel. Unterwegs traf er auf ein Volk, das die Sterne anbetete. Ibrahim war von Gott beauftragt, die Menschen aus ihrer Ignoranz und ihrem Irrtum zu befreien. Er freundete sich mit diesem Volk an und sagte dann, indem er zum nächtlichen Himmel wies, »Welch ein schöner, heller Stern! Groß und wie faszinierend! Ja, das ist mein Gott!« Aber nach einigen Stunden war der Stern nicht mehr zu sehen, und Ibrahim zog ein Gesicht und sagte traurig, nein, ich mag keinen Gott, der untergeht. Als dann der Mond aufging, schaute Ibrahim ihn bewundert an und rief, das ist mein Gott, er ist heller und noch schöner. Aber bald war auch der Mond nicht mehr zu sehen, und Ibrahim sagte, wenn mir mein Herr nicht den rechten Weg zeigt, werde ich zu denen gehören, die auf Irrwegen wandeln. Als am nächsten Tag die Sonne am Himmel aufstieg, rief Ibrahim, das ist mein Gott. Er ist schön und prächtig, er ist warm und größer als die anderen. Aber als der Tag zu Ende war und die Sonne unterging, sagte Ibrahim den Sternenanbetern gegenüber, nein, auch das ist nicht mein Gott. Ich mag nicht, was ihr Gott als Teilhaber zur Seite stellt. Ich wende mich Gott zu, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich bin kein Gottesverleumder. Dieser Ausschnitt aus der Geschichte Prophet Abrahams, gegrüßt sei er, ist im Vers 258 der Sure 2, Vers 79 der Sure 6 und in den Versen 50 und 70 der Sure 21 nachzulesen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Buye Barun, auf Deutsch Duft des Regens. Musik.
ابریترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم. ابریترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارو با یاد تو میشینم. حالا شبا که نیستی چشمای من میباره، آواز گریه ها تو به یاد من میاره. بعد تو دست بارو روشونه های گل نی شاخه عقاقی، جاپای سبز گل نیست، جاپای سبز گل نیست.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Systematische Korruption in den USA. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag wird der Zustand der Korruption in den USA untersucht. Basierend auf den vorliegenden Unterteilungen können in jeder Gesellschaft zwei Arten von Korruption, systemische oder systematische, auftreten. Es sollte bekannt sein, dass die beiden Definitionen von Korruption, nämlich systemische Korruption und systematische Korruption, vom Wortschatz her ähnlich sind, aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Systemische Korruption bezieht sich auf ein korruptes und korrumpierbares System, aber mit systematischer Korruption ist ein Netzwerk und kollektives Handeln für Korruption gemeint. Tatsächlich bezieht sich systemische Korruption auf die Korruption des Systems und systematische Korruption auf die organisierte Aktion zur Korruption. Systemische, institutionelle Korruption ist eine Art Korruption, die hauptsächlich aufgrund der Schwäche einer Organisation oder eines Prozesses auftritt und in der Regel mit verantwortlichen Beamten zusammenhängt, die innerhalb des korrupten Systems handeln. Man kann sagen, dass systemische Korruption dann vorliegt, wenn Korruption die Prozesse des Systems ungehindert infiziert hat und kein Überwachungsmechanismus überhaupt in der Lage ist, das Vorkommen von Korruption festzustellen, es der Justizbehörde zu melden und die Öffentlichkeit zu informieren. Allerdings hat der Begriff systematische Korruption oder Netzwerkkorruption ein ähnliches Vokabular wie systematische Korruption, hat aber eine andere Dimension und bedeutet die Existenz einer Reihe koordinierter Aktionen einiger Beamter und einflussreicher Personen in verschiedenen Verwaltungs- und Bürokratieabteilungen des Landes, die manchmal sogar Einfluss auf den Bereich der Entscheidungsfindung und Regulierung von Exekutivgesetzen und Vorschriften nehmen. Korruption in den USA ist zu einem großen Problem für das amerikanische Volk geworden, da verschiedene Ebenen der Entscheidungsfindung und Entscheidungsinstitutionen unterwandert sind und hochrangige Politiker und Wirtschaftsvertreter dieses Landes in dieses ungewöhnliche Phänomen verwickelt sind. Basierend auf den Definitionen von systemischer Korruption und systematischer Korruption besteht die Ansicht, dass Korruption in den USA eine Kombination aus systemischer und systematischer Korruption ist, so dass die Prozesse und Strukturen selbst mit Korruption infiziert sind, die nicht überwacht werden kann. Und im Bereich Korruption ist ein Bündel konzentrierter Maßnahmen erkennbar. Obwohl das Thema Korruption in den USA seit Jahren als eines der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen in diesem Land existiert, kam es jedoch im offiziellen Raum erst im Jahr 2020 im Rahmen der US-Präsidentschaftsdebatten zwischen Donald Trump von der Republikanischen Partei und Joe Biden von der Demokratischen Partei heftig zur Sprache. Die letzte Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden, den beiden Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2020, war Anlass für umfangreiche Enthüllungen, wo den beiden großen Parteien Korruption und Ineffizienz vorgeworfen wurde. Die Darstellung eines Selbstretters und völlig korrupten Gegners war der Hauptinhalt der Trump-Biden-Debatte. Nach dem Ende des letzten Fernsehduells betonten viele Medien und Experten in der Analyse dieser Debatte, dass es in der US-Geschichte bisher noch nie so viele Offenlegungen über Korruption gegeben habe. Die Korruption, die die Kandidaten bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 eingestanden haben, ist nicht auf einen bestimmten Zeitraum oder ein paar Jahre beschränkt, sondern sie existiert seit Jahren in unterschiedlichen Dimensionen in den beiden großen Parteien des Landes, also der Republikanischen und der Demokratischen Partei. Obwohl die amerikanischen Wahlkampfdebatten immer eine Gelegenheit sind, sich Konkurrenten gegenseitig der Korruption zu beschuldigen und sich gegenseitig fertig zu machen, um Stimmen zu gewinnen, hat Korruption jedoch in diesem Land eine lange Geschichte und weitreichende Dimensionen, von denen nur ein Teil in die Medien durchsickert. Eines der großartigsten Beispiele für Finanzkorruption in den Vereinigten Staaten wurde im Dezember 2008 enthüllt, als der große Kapitalist Bernard Madoff wegen Korruption und Finanzbetrugs verhaftet wurde. Madoff, ein Börsenmakler und Anklageberater, nutzte ein Ponzi-Schema-System, um über einen Zeitraum von 15 Jahren rund 65 Milliarden US-Dollar zu erschwindeln. Eine beispiellose und erstaunliche Summe, die ihn zum größten Finanzbetrüger der Welt machte und ihm den Titel Frankenstein der Weltfinanzen einbrachte. Ein Ponzi-Schema-System ist ein Betrugstrick, bei dem ein Betrüger oder Ponzi-Intrigant ahnungslosen Menschen verspricht, dass er mit diesem Geld arbeiten und unkonventionelle und garantierte Gewinne zahlen wird, wenn sie ihm ihr Geld geben. Aber die Wahrheit ist, die Gewinne der alten Investoren werden mit dem Geld der neuen Investoren bezahlt, was nur eine Art Geldspiel ist. Bei diesem Trick werden regelmäßig Zinsen gezahlt, um mehr Investoren für das System zu gewinnen. Aber irgendwann, wenn es dann keine neuen Investoren gibt, die Geld in dieses System pumpen könnte, scheitert der Plan. Am Ende läuft der Ponzi-Intrigant mit dem Geld der Anleger davon und alles, was übrig bleibt, ist eine große Zahl von Verlierern. Das Ausmaß von Madoffs großer Korruption war so groß, dass viele Analysten Bernard Madoff immer noch als einen der Hauptfaktoren für die Finanzkrise von 2007 und 2008 in den USA betrachten. Eine Krise, die eine tiefe Rezession in der US-Wirtschaft auslöste und viele US-Unternehmen in die Pleite trieb. Natürlich begrenzt sich die Korruption in den USA nicht nur auf Madoff, sondern er ist nur ein Beispiel für die korrupte Struktur der US-Wirtschaft. Alan Stanford ist ein weiteres Beispiel. Er, der Chef des berühmten und großen Stanford-Unternehmens, erlangte durch Betrug und Unterschlagung in 20 Jahren ein riesiges Vermögen. Stanford wurde 2012 wegen der Veruntreuung einer unglaublichen Summe von 7 Milliarden US-Dollar zu 110 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Die korrupte Struktur und die bestehenden Mängel in der Finanz- und Wirtschaftsstruktur der USA haben dazu geführt, dass dieses Land laut internationalen Statistiken das zweitgrößte Land der Welt in Bezug auf Finanzgeheimnisse ist. Laut der Hiscox Meinungsumfrage gaben 4 von 10 amerikanischen Arbeitnehmern an, dass sie im Laufe ihrer Berufslaufbahn mindestens 2 oder mehr Fälle von Unterschlagung und Diebstahl gesehen und erlebt haben. Diese finanziellen Missbräuche, die auf 50 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt werden, haben die finanzielle Gesundheit amerikanischer Büros und Unternehmen überschattet. Es ist klar, dass in den meisten Fällen dieser finanziellen Missbräuche und Korruptionen die einfachen Mitarbeiter nicht als Hauptschuldige angesehen werden können, da Statistiken zeigen, dass in 85% der Fälle finanzielle Korruption und Unterschlagung von Personen auf Führungsebene oder höher begangen wurden. In den von den Medien in den USA veröffentlichten Listen werden auch die Namen vieler Richter, Staatsbeamter und Bundesbeamter aufgeführt, die Finanzkorruption begangen haben. Nun ein Jahr vor US-Präsidentschaftswahl 2024 werden nacheinander zahlreiche Rechtsfälle gegen Donald Trump, den möglichen Kandidaten dieser Wahlrunde, eröffnet und bearbeitet. Ex-US-Präsident ist in mehreren Fällen angeklagt. Anfang April wurde Anklage gegen ihn in New York erhoben. Grund dafür sind Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die Trump falsch deklariert haben soll. Rechtsexperten der New York Times halten im Maximalfall gar eine Haftstrafe von 4 Jahren für möglich. Ob es tatsächlich so weit kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Der Prozessauftakt ist für März kommenden Jahres geplant. Im Mai wurde der Ex-Präsident bereits in einem anderen Fall wegen sexuellen Missbrauchs einer Kolumnistin verurteilt. Seit letztes Jahr, als gefordert wurde, Trump wegen Finanz- und Verwaltungskorruption in den Vereinigten Staaten strafrechtlich zu verfolgen, wurde im US-Repräsentantenhaus ein Untersuchungsausschuss gebildet, mit dem Auftrag, verschiedene Aspekte der Korruption Trumps und seiner Regierung in 37 Korruptionsfällen zu untersuchen. Nur in einem der von diesem Ausschuss veröffentlichten Dokumente wurde nachgewiesen, dass der amerikanische Geheimdienst unter verschiedenen Vorwänden mehr als 1,4 Millionen Dollar an Trumps Holding gezahlt hat.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.